Ein Wahrsager, eine Verschwörung, 23 Messerstiche und eine über und über mit Blut bedeckte Toga. Der Mordfall Cäsar. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle. Folge Nummer 25. Die Ermordung von Gaius Julius Caesar ist bis heute das berühmteste Attentat der Weltgeschichte. Noch berühmter als bei Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi oder sogar bei John F. Kennedy, weil der Mord an Caesar die Geschicke eines ganzen Weltreiches für mehr als 500 Jahre komplett verändert hat. Durch seine Taten wie auch durch seine Aussprüche hatte Caesar schon zu Lebzeiten bei seinem Volk einen legendären Ruf erreicht. Das erste politische Dreierbündnis, dieses berühmte Triumvirat mit dem Feldherrn Pompeius und Crassus, diesem reichsten aller Römer, ja, das hatte Caesar als einziger überlebt. Sein Ausspruch, Veni, Vidi, Vici, ich kam, ich sah, ich siegte, ja, das war sicherlich die kürzeste militärische Erfolgsmeldung aller Zeiten. Und die Geschichte mit seiner Entführung durch Mittelmeerpiraten, bei der er dann mehr Lösegeld herausgeschlagen hatte, als die Piraten selbst erzielen wollten, und er dann nach seiner Auslösung dann sein Versprechen einhielt und diese dann gefangen und auch ans Kreuz geschlagen hatte, ja, das kannte, diese Geschichte kannte im Römischen Reich jedes Kind. Und als er dann in Ägypten und in Kleinasien siegte, Spanien und dann vor allem in 6 Jahren auch Gallien eroberte, da kämpfte er immer in vorderster Linie. Und so war er natürlich bei seinen Soldaten sehr geachtet und beliebt. Und im legendärsten seiner Triumphzüge, da hatte er 6 Jahre nach der Eroberung Galliens dann dessen Heerführer Vercingetorix, ja gegen den er um ein Haar unterlegen gewesen wäre, gefeiert von einer riesigen Menschenmenge dann durch Rom geführt und danach hinrichten lassen. Und so seine Macht und Stärke auch Gegnern gegenüber eindrucksvoll demonstriert. Aber weshalb sollte Caesar dann überhaupt getötet werden? Nun, bereits mit der zusammen mit seinem Heer verfassungswidrigen Überschreitung des Grenzflusses Rubikon, mit dem dann auch berühmten Satz Alia Jacta Eis, der Würfel ist gefallen, und im so dann folgenden Bürgerkrieg, ja, da hatte Caesar den Anspruch auf seine Alleinherrschaft bereits eindrucksvoll dokumentiert. Und nachdem er sich dann ebenso verfassungswidrig zum Diktator sogar auf Lebenszeit ernennen ließ und auch dazu der einzige Feldherr Roms war, der er schon zu Lebzeiten Münzen von sich drucken ließ. Ja, da formte sich dann eine Gruppe von etwa 60 Senatoren, die, um die Republik zu retten, diesen machthungrigen Tyrannen beseitigen wollten. Und man munkelte in Rom auch, dass Caesar von seiner hier in der Stadt mit ihrem gemeinsamen Sohn lebenden Geliebten, der ägyptischen Königin Kleopatra, gedrängt worden war, ebenfalls wie sie König werden zu wollen. Dass Caesar trotz seiner maximal möglichen Machtfülle tatsächlich auch noch die Königswürde anstrebte, das mag man auch daraus ablesen, dass er bei einem Fest noch einen Monat zuvor zwar instinktsicher noch das ihm gereichte Königsdiadem ablehnte, aber dabei bereits die alte Königstracht trug und dann auch verkündete, die Bürger, die sollten nachdenken und dann schließlich sein Wort dann als Gesetz ansehen. Und als die Verschwörer um Cassius und seinen Schwager Brutus hörten, Caesar wolle sich noch vor seinem nächsten Feldzug zum König ausrufen lassen, ja, da war ihre Entscheidung zu seiner Tötung dann absolut klar gefallen. Sie alle hatten Caesar ihr Leben oder auch ihren beruflichen Aufstieg zu verdanken und so rechtfertigten sie ihr Vorhaben dann mit dem Satz, wir alle lieben Caesar, aber Rom lieben wir noch mehr. Aber statt in 2 Wochen, ja, da will Cäsar nun plötzlich schon in 3 Tagen zu seinem Feldzug gegen die Parther aufbrechen, im Zweistromland, im heutigen Iran, Irak. Ja, und da würde dadurch ja dann über lange Zeit sehr weit weg von Rom entfernt und zudem auch von seinen Veteranen immer bestens geschützt sein. So lief den Verschwörern nun die Zeit davon. Jetzt mussten sie sich beeilen. Im römischen Kalender, da wurde die Mitte eines Monats immer als die sogenannten Iden bezeichnet. Wir schreiben nun den 15. März 44 vor Christus. Einer der dramatischsten und auch bedeutendsten Tage der Geschichte. Warum Cäsar zuvor seine Leibgarde entlassen hatte, das ist rätselhaft und nicht bekannt. Nur vielleicht liefert ein Ausspruch von ihm dafür ein Indiz. Als er nämlich am Abend zuvor bei einem Essen bei seinem Freund General Lepidus gefragt wurde, welcher Tod ihm der liebste wäre, da antwortete er darauf spontan, der unerwartete. Weil seine Frau Calpurnia schlecht geträumt hat, da will Cäsar der heutigen Sitzung fernbleiben. Aber dann wird er von seinem langjährig vertrauten Offizier Decimus Brutus mit der Nachricht, er müsse ja heute nur noch einige Gesetze absegnen und nach etwa nur einer Stunde, da könne er sich dann wieder seinen Vorbereitungen für seine Abreise widmen, schließlich doch zum Mitkommen überredet. Auf seinem Weg zur Senatssitzung, da wurde Cäsar dann von seinem Informanten Artemidorus, ein Grieche, mit den Worten »Lies das, Cäsar, und lies es schnell«, eine Nachricht in die Sänfte gereicht, die tatsächlich alle Namen der Verschwörer enthielt. Aber bei all diesen vielen überreichten Bittschriften und Anträgen pro Tag, da wurde dann auch diese Nachricht lediglich von seinen beiden Schreibern entgegengenommen. Ja, er würde es dann später lesen. Aber ein später sollte es für ihn ja nicht mehr geben. Und dann, kurz vor dem Tagungsgebäude, ja, da lächelte Cäsar sogar. Er hatte nämlich in der Menge den berühmten, im ganzen Reich berühmten Seher und Wahrsager Spurinna erkannt, der ihm für heute mit den Worten »Hüte dich vor den Iden des März« große Gefahr vorhergesagt hatte. »Na, mein Freund, die Iden des März sind ja nun da und nichts, gar nichts ist geschehen.« Und Spurinna, der antwortete darauf, »Ja, die Iden des März sind da, mein Cäsar, aber sie sind noch nicht vorüber.« Und nur eine halbe Stunde nach diesem überlieferten Wortwechsel war Cäsar tot. An jenem so schicksalshaften Tag, da lag er mit 23 Stichwunden in seiner Toga, dann in einer Ironie des Schicksals genau vor der mit seinem Blut bespritzten Statue seines alten Widersachers Pompeius. Weil der an wechselnden Orten tagende Senat für seine Sitzung heute ganz zufällig das Pompeius-Theater ausgesucht hatte. Die Verschwörer um Brutus und Cassius, ja, die hatten dann gleich mehrere Fehler begangen. So traten sie nach dem Attentat nicht nach draußen, um zuallererst den wichtigsten Souverän, nämlich das Volk, auf ihre Seite zu bringen. Nein, sie wollten zunächst vor den anderen rund 400 Senatoren ihre Tat als Befreiung von einem Tyrannen rechtfertigen und sich dann als Retter und Erneuerer der Republik feiern lassen. Aber danach, ja, da kam dann alles ganz, ganz anders. Unter dem Eindruck des gerade Geschehenen, ja, da stürzten die Senatoren in einem heillosen Durcheinander, drängend und schreiend in heller Panik nach draußen, wo sich danach dann in der Stadt diese so ungeheuerliche Nachricht in Windeseile wie ein Lauffeuer verbreitete. Cäsar ist tot! Cäsar ist ermordet! Und in kürzester Zeit, da kam es in Rom dann zu bürgerkriegsähnlichen Tumulten und Unruhen. Häuser wurden geplündert, Marktstände umgeworfen, etliche wurden zu Tode getrampelt. Es war ein absolutes Chaos. Und was die Lage dann natürlich noch mehr angeheizt hat, immer wieder liefen Menschen ins Pompeius-Theater, um den dort ja noch immer liegenden Cäsar zu sehen, welcher dann erst am späten Nachmittag von Sklaven in sein Haus getragen wurde. Die 50 Verschwörer waren von den Geschehnissen völlig überrascht und überfordert. Im Schutz einiger Gladiatoren zogen sie sich dann auf das Kapitol zurück. Und dass sie sich dann dort auch noch in einem Haus verschanzten, so in der Öffentlichkeit nicht mehr auftraten und das Feld damit den Anhängern Cäsars überließen, ja, das war ihr letzter und wohl auch entscheidender Fehler. Cäsars Freund General Lepidus, der ließ am Tag danach dann seine Reiter den Innenstadtbereich besetzen, um wenigstens hier wieder Ordnung zu schaffen. Danach dann wurde auf dem Marsfeld ein Cäsar angemessener Scheiterhaufen errichtet, auf den viele Menschen zudem auch noch Totengaben legen wollten. Und 5 Tage später, am 20. März, glaubte man, die Stadt wäre nun einigermaßen wieder zur Ruhe gekommen, und so wurde danach auf dem Forum, wo die Leiche aufgebahrt war, die Totenfeier für Cäsar durchgeführt, bei der es dann jedoch zu tumultartigen Szenen kam. Konsul Marcus Antonius, der im Kino übrigens sowohl von Richard Burton wie dann auch von Marlon Brando dargestellt wurde, ja, der hielt hier seine berühmte Leichenrede. Das war ein demagogisches Meisterstück, in der er dann ganz wie Cicero, der ja beste Redner Roms, die Verschwörer zunächst lobte, um dann seine Rede immer mehr und schließlich am Ende in eine knallharte Mordanklage umzuwandeln. Und als Höhepunkt seiner Worte, da zeigte er dem Volk dann ein Wachsbild Cäsars und schließlich auch noch dessen blutbefleckte Toga. Und dann wies er auch dazu rhetorisch geschickt jeden Stich dort einem der Verschwörer zu. Ja, und als er dann auch noch das von Cäsars Frau erhaltene Testament des Ermordeten verlas und die Menge so erfuhr, dass er sein Vermögen eben nicht, wie angenommen, der verhassten Kleopatra, sondern seinem Neffen Octavian vererbt hatte, das Volk all seine Gärten auf der anderen Tiberseite bekommen würde und jeder Bürger zudem noch umgerechnet etwa 1.500 € erhalten sollte, ja, da gab es dann kein Halten mehr. Die Menge rief: Cäsar, Cäsar, großer Cäsar, unser Cäsar! Sie drängte nach vorne, riss den aufgebahrten Leichnam an sich, warf Stühle, Kleidung und Tische zusammen und verbrannte so spontan ihren Gaius Julius Cäsar hier auf dem Forum von Rom. Und als Kleopatra, die sich zur Zeit des Attentats tatsächlich in Rom in einem Haus Cäsars auf der anderen Tiberseite aufgehalten hatte, vom Tod ihres Geliebten und Gönners, ja vor allem aber von dem Inhalt des Testaments erfuhr, da ist sie dann sofort in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrem gesamten Hofstaat auf Pferdewagen zum Hafen und dann mit ihrem Schiff sofort zurück in die Sicherheit nach Ägypten gefahren. Nachdem sie als Nichterbin Cäsars ja keine Gefahr mehr darstellte, hatte Marcus Antonius sie danach auch ziehen lassen. Und ihr dann gemeinsames Schicksal, das sollte sich erst 13 Jahre später in Alexandria erfüllen. Und als die Verschwörer erkannt hatten, dass sie ihr Ziel als Befreier und Wiederhersteller der Republik verfehlt hatten und die Stimmung in der Stadt gegen sie gekippt war, ja, da waren sie bereits in den ersten Tagen nach dem Mord aus Rom geflohen. Die beiden Anführer der Verschwörung, Cassius und Brutus, Zimber, der Cäsar als Zeichen für den Angriff die Toga von der Schulter gezogen hatte, Casca, der den ersten Stich führte, verruchter Casca, was tust du da? General Trebonius, der den kräftigen und auch kampferprobten Marcus Antonius vor dem Pompeius-Theater abgelenkt hatte, damit der Cäsar nicht beistehen konnte. Und auch alle anderen Mitverschwörer haben ihre Tat in ständiger Verfolgung durch Octavian und Marcus Antonius dann auch höchstens um 3 Jahre überlebt und starben dann alle im Kampf oder durch eigene Hand. Und in Rom, da glaubten die Menschen noch viele Jahre danach fest daran, dass dieser allmächtige Schutzgeist, der Cäsar über so viele Jahre immer beigestanden hatte, die Verschwörer über Länder und Meere hinweg schließlich aufgespürt und vernichtet hatte. Mit ihrem Plan, den Staat in eine senatsgeführte Republik zurückzuführen, da hatten sie genau das Gegenteil erreicht und das Römische Reich in eine dann von Kaisern gestützte Alleinherrschaft geführt, die, beginnend mit Octavian, der dann den Kaisernamen Augustus führte, fast 500 Jahre lang angedauert hat. Ja, Cäsar, das ist wirklich ein Mann der absoluten Superlative. Er gilt zusammen mit Alexander dem Großen und Napoleon als größter Feldherr und Eroberer aller Zeiten. Und Cäsar ist übrigens auch einer der am häufigsten dargestellten Charaktere der Filmgeschichte. Unzählige bekannte Schauspieler von Sir Rex Harrison über Alain Delon bis George Clooney haben ihn dargestellt. Cäsar gilt auch als der bekannteste Name der Weltgeschichte, und zwar nicht etwa wegen seiner Person, sondern allein schon wegen des Namens, welcher dann fast 500 Jahre lang Titel und auch Anrede für den jeweiligen Herrscher gewesen ist. Wenn wir heute zum Beispiel von Kaiser Augustus sprechen, so wurde dieser damals als Cäsar oder Mein Cäsar angeredet und auch als Cäsar Augustus bezeichnet. Ja, und auch die Begriffe Zar und Kaiser, die stammen ebenfalls von Cäsar ab. Im Frühjahr 2025, da hat man in der ewigen Stadt das zuvor ausgegrabene Pompeius-Theater nun auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sodass Rombesucher nun direkt an der Stelle stehen können, an der Cäsar damals den Dolchen der Verschwörer zum Opfer fiel. Ja, und auf dem Forum, nur etwa 50 Meter vom nachgebauten Senatsgebäude entfernt, da kann man im heute mit einem neuen runden Flachdach versehenen Cäsar-Tempel, dem Tempel des Divinus Julius, eine Felsplatte sehen, auf der an jedem Tag Münzen und auch frische Blumen liegen. Genau an der Stelle, an der Cäsar damals von seinem Volk verbrannt worden ist. Ja, und so haben die Bürger von Rom auch nach mehr als 2000 Jahren den größten Helden ihrer Geschichte niemals vergessen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.